Hallo und willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Heute geht es rund um das Thema Selbstständigkeit und der Beruf als Influencer. Auch wenn ich das Wort nicht so mag, aber wir kennen dieses Wort alle und deswegen wird es in dieser Folge auch so genannt. Was gehört alles dazu? Auf diese Fragen werde ich heute eingehen. Ich habe erstmal so ein bisschen Überblick gemacht, auf was ich alles achte, was aus meiner Sicht alles dazu gehört und was so meine täglichen Aufgabengebiete sind. Und am Ende der Folge werde ich dann noch auf eure Fragen eingehen, die ihr mir auf Instagram wie immer stellen konntet. Und ich habe jetzt nicht alle Fragen mit aufgefasst, weil ich schon sehr viele Fragen beantwortet hatte mit den Sachen, die ich euch gleich sagen werde. Deswegen nicht wundern, falls eure Frage nicht eins zu eins dabei ist. Ja, also der Beruf als Influencer gerät ja auch oft mal ein bisschen in Kritik, beziehungsweise des Öfteren. Ich habe auch nämlich eine Frage in Anführungszeichen bekommen, ja, Influencer sind dumm und können nichts. Und da dachte ich mir so, ja, genau, das ist vielleicht das Klischee und vielleicht erfüllen auch manche Influencer diese Aussage. Naja, gut, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt schon viele, die einfach jedes Produkt in die Kamera halten und man sich so denkt, warum machst du das jetzt? Also klar, wegen dem Geld, aber du stehst ja trotzdem so als Person dahinter. Und ich habe mich jetzt nicht durch diese Aussage angegriffen gefühlt, weil ich weiß, ich habe eine Ausbildung gemacht nach dem Abi, ich habe meinen Bachelor gemacht, ich habe meinen Master gemacht, war mit 22 fertig und das sind vielleicht andere in meinem Alter nicht. Und ich habe mir währenddessen noch meine ganze Selbstständigkeit mit Instagram aufgebaut und mir mein ganzes Wissen über diese Jahre selbst angeeignet. Von daher kann ich auch ein bisschen stolz auf mich sein und möchte mich mit dieser Aussage auch nicht irgendwie angesprochen fühlen oder runterziehen lassen. Aber wie wir wissen, es ist alles weit mehr als nur Fotos machen oder Stories posten. Ich versuche euch ja schon immer ab und zu so einen kleinen Einblick zu geben, was wirklich alles dazugehört. Und ihr seht mich auch immer, wie ich am Schreibtisch sitze und Buchhaltung mache oder Steuern oder so. Und das sind eben Aufgaben, die wirklich jeden Tag oder jeden Monat zu meinen Aufgaben gehören. Es ist nicht nur einfach, hey, ich mache jetzt mal eine Story oder ein bisschen Werbung und bekomme dafür Geld. Nein, es steckt viel dahinter, es steckt auch meistens ein Konzept dahinter. Also ich glaube, zum Beispiel Pamela Reif ist hier das beste Beispiel. Sie hat klar das am Anfang auch einfach angefangen, wie ich, Bilder zu posten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch sehr gerne nach dieser Folge meine Instagram-Story anhören, wie ich das Ganze so angefangen habe und wie sich das bei mir so entwickelt hat. Aber es gibt genug Personen, die da eine Strategie hinter haben und sich das bewusst aufbauen und das auch erreichen. Und da finde ich auf jeden Fall, dass Pamela dazu gehört und da ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Aber sie hat das einfach so strategisch gemacht und ist so eine Persönlichkeit. Jeder kennt sie, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und das hat meinen vollsten Respekt. Und auch, dass sie so krass aktiv in ihren Stories ist. Also wenn man sie markiert oder so, sie antwortet eigentlich immer auf Nachrichten. Sie repostet super, super viel. Und das wisst ihr, ist mir sowieso auch super wichtig, dass ich sehr gerne mit euch interagiere und auf eure Nachrichten und sowas antworte. Aber sie hat einfach nochmal eine viel, viel krassere Reichweite. Und das ist echt schon, da steckt sehr, sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Das sieht man bei ihr auch auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe mir dieses Wissen über die Jahre selbst angeeignet. Also am Anfang war ich auch vor den Kopf gestoßen und wusste ja überhaupt nicht mal, dass ich damit Geld verdienen kann. Also das hat sich ja bei mir auch alles nur so entwickelt. Ich habe das nie irgendwie bewusst gemacht. Als ich das angefangen habe, gab es den Beruf Influencer noch gar nicht. Und damals hat man noch Produkte so umsonst, in Anführungszeichen umsonst, zugeschickt bekommen und hat dann dafür Werbung gemacht, ohne dass man wusste, dass es irgendwie Werbung ist, weil man sich einfach gefreut hat, hey, wie cool, ich bekomme jetzt einen Pulli umsonst zugeschickt und poste den auf meinem Account. Ja, und irgendwann kam dann halt so die erste bezahlte Anfrage, ich glaube, das war sogar Nivea. Und da war ich so, okay, wow, ich kann damit Geld verdienen. Und so hat sich das dann alles entwickelt. Also wie gesagt, meine ausführliche Instagram-Story könnt ihr euch sehr gerne danach anhören. Ja, der erste Schritt vielleicht mal in die Selbstständigkeit, beziehungsweise um ein Influencer zu werden, ist ein Gewerbe anmelden. Das wusste ich am Anfang nämlich zum Beispiel auch nicht, weil es damals halt diesen Beruf noch nicht gab. Und alle Sachen, die ich eben einnehme, auch Produkte, die ich zugeschickt bekomme und eben auch das Geld für Werbung, muss ich versteuern. Daher ist ein Gewerbe notwendig. Abgesehen davon habe ich natürlich Steuern zu zahlen, wie jeder andere Arbeiter in Deutschland auch. Und als Selbstständiger ist das jetzt nicht ganz so cool, weil man zahlt natürlich Einkommensteuer, man zahlt Gewerbesteuer. Ich habe zwar keine Fläche als Gewerbe, aber ich habe trotzdem ein Gewerbe, deswegen zahle ich trotzdem Gewerbesteuer, die sich nach dem Einkommen berechnet. Also je mehr ich verdiene, desto mehr Gewerbesteuer muss ich zahlen, was natürlich irgendwo nicht ungerecht ist, aber ja doch schon, weil ich denke mir so, ich bin trotzdem noch mein Ein-Mann-, meine Ein-Frau-Betrieb hier in meiner Wohnung, habe mein eigenes Office, kann überhaupt froh sein, dass ich dieses Office steuerlich absetzen darf. Da versuchen die auch immer einem so alles Mögliche zu nehmen. Da habe ich nämlich letztens einen Brief vom Finanzamt bekommen und die waren so, ja, beweisen Sie doch erstmal, dass Sie auch wirklich Ihre Haupttätigkeit in diesem Büro, tun. Und ich war so, okay, danke. Dann kommt Umsatzsteuer dazu. Also das war bei mir anfangs nicht. Da war ich noch eine Kleinunternehmerin. Aber wenn man mehr als 17.500 Euro im Jahr verdient, ist man quasi kein Kleinunternehmer mehr und muss Umsatzsteuer auf seinen Rechnungen ausweisen. Und das war am Anfang auch voll der Akt, weil ich das dann erstmal so rückwirkend für ein Jahr machen musste, weil ich halt nicht wusste, dass ich in dem Jahr mehr als 17.500 Euro verdiene, was man ja wirklich nicht von vornherein weiß. Deswegen ist jetzt die Umsatzsteuer auch etwas, was jeden Monat bei mir ansteht. Anfangs war es noch quartalsweise, also alle 4 Monate, aber je nachdem, wie das Finanzamt das mag, auch abgesehen vom Betrag, was man so verdient, wollen die das eventuell monatlich und ich muss es eben dank meinem Finanzamt monatlich machen. Aber da bin ich tatsächlich auch froh drüber, weil ich mache lieber so einmal im Monat das und dann habe ich das 3-4 Stunden abgearbeitet, als dass ich das irgendwie alle 4 Monate machen müsste und dann sitze ich da mehrere Tage dran. Also das finde ich eigentlich schon, ja, vorteilhaft. Dann, wie gesagt, Versteuern von Produkten, die man zugeschickt bekommt. Das wissen nämlich viele nicht. Also es gibt ja auch genug Influencer, die sich vielleicht nicht als Influencer sehen und auch kein Gewerbe angemeldet haben, aber Produkte zugeschickt bekommen und die halt kostenlos, in Anführungszeichen, in die Kamera halten oder posten. Und diese Produkte muss man tatsächlich versteuern, weil es ein geldwerter Vorteil ist. Und also sprich, wenn ich jetzt eine Uhr zugeschickt bekomme, die 200 Euro kostet, dann muss ich das angeben. Ich habe hier aber für alles einen Steuerberater, also da bin ich auch echt froh, den habe ich eigentlich schon seit Anfang an. Am Anfang war es noch so ein bisschen, ja, nicht belächelt, aber so von wegen, ja, was willst du hier? Aber mittlerweile, ja, kennt er mich ja auch schon seit 5 Jahren, seitdem ich dort bin und freut sich natürlich auch so zu sehen, wie ich mich entwickle und wie von Jahr zu Jahr das alles steigt und ich mich da entwickle. So, dann zu den täglichen Aufgaben. Also als erstes, wenn ich morgens aufwache, setze ich mich erstmal an mein Handy und beantworte alle eure Fragen und Kommentare, also alle eure Nachrichten, alle Kommentare, die ich über Nacht noch reinbekommen habe unter Bilder. Das ist einfach manchmal nur ein liebes Ja, Dankeschön oder wenn irgendwie eine Frage kam, ja, hey, woher hast du das und das, dann beantworte ich das natürlich sehr gerne. Und freue mich natürlich auch immer sehr über eure Nachrichten hier. Also das gibt mir wirklich sehr, sehr viel und motiviert mich auch, wenn ihr mir da irgendwie liebes Feedback gibt oder auch konstruktive Kritik oder euch in meinen Stories markiert oder so. Das freut mich wirklich sehr. Und da bin ich dann erstmal ein bisschen beschäftigt. Also das sehen halt auch viele nicht, dass so ein Community-Management wirklich auf jeden Fall zu diesem Job dazugehört. Und das mögen jetzt manche vielleicht nicht als Arbeit ansehen, aber das ist eben mein Account. Und ohne euch quasi wäre dieser Account ja nichts, der wäre ja leer. Und ja, deswegen finde ich es halt super wichtig, auf eure Nachrichten einzugehen und mit euch zu interagieren. Und das nimmt halt ja auf jeden Fall mehrere Stunden am Tag weg, weil zum Beispiel abends, wenn ich halt jeden Tag ein Bild poste, dann bin ich da auch erstmal aktiv und beantworte eure Kommentare und dann sitze ich da halt auch erstmal 2 Stunden und kommentiere zurück und beantworte Nachrichten, die währenddessen reingehen. Natürlich auch bei anderen meiner Influencer-Kollegen kommentieren. Also ich will ja nicht nur, dass bei mir kommentiert wird, sondern ich freue mich ja natürlich auch, wenn ich anderen eine Freude bereiten kann und da aktiv sein kann. Genau. Danach setze ich mich erstmal an meine Mails und dann geht's ans E-Mails beantworten, also sprich alle Anfragen und Kooperationsanfragen, die ich eben täglich reinbekomme, werden selektiert, lese mir das durch und schaue so, okay, kann ich mich mit diesem Produkt identifizieren? Ist das eine seriöse Firma? Kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich das einbinden in meinen Alltag oder benutze ich dieses Produkt eventuell sogar schon selbst. Das freut mich natürlich sowieso immer, wenn irgendeine Firma auf mich zukommt, wo ich das Produkt wirklich schon länger verwende und mir so denke, oh mein Gott, wie cool, ich kaufe mir das eh schon die ganze Zeit selbst, dann freue ich mich natürlich umso mehr über diese Zusammenarbeit und ist natürlich auch authentischer für euch, wenn ihr es vielleicht sogar schon mal vorher in meiner Story gesehen habt. Und ich kann hier auf jeden Fall sagen, dass zu 90% aller Anfragen, die ich reinbekomme, von mir abgelehnt werden, weil es einfach nicht zu mir passt oder ich mir so denke, ja, okay, würde ich das mir auch selber so kaufen? Und ja, deswegen werden hier halt sehr viele Kooperationsfragen auch generell abgelehnt. Aber wenn ich dann mal eine Kooperation eingehe, dann geht es hier natürlich ans Verhandeln, meistens entweder über Mail oder wir machen einen Call aus. Das ist natürlich einfacher, als da ewig hin und her zu schreiben und über das Budget zu sprechen, was ich dafür bekomme. Also viele Firmen sind dann halt auch so, ja, wir haben leider kein Budget und ich denke mir so, okay, und wie wirst du gerade bezahlt? Also ich kann meine Miete halt nicht davon zahlen, dass du mir jetzt deine Uhr zuschickst, so nach dem Motto. Aber die meisten Firmen heutzutage sind da direkt schon offen und sind dann so, ja, was sind denn deine preislichen Vorstellungen? Da musste man sich das irgendwie auch erstmal so über die Jahre erkämpfen, dass die Firmen wissen, okay, nee, man macht das nicht mehr unvergütet. Es gibt zwar genug, die das noch unvergütet machen, aber Leute, ich sag's euch, wenn irgendjemand jetzt gerade dabei ist, der hier zuhört und vielleicht auch eine Reichweite hat oder eine kleinere Reichweite, macht nichts unvergütet, weil trotzdem, auch wenn ihr 5.000 oder 10.000 Follower habt, ihr habt eine Reichweite. Ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen und es ist trotzdem Arbeit für euch und deswegen mache ich halt nichts unvergütet. Das ist was anderes, wenn jetzt eine Firma einfach sagt, hey, wir schicken dir das jetzt zu und du kannst selber schauen, was du damit machst oder es ist dir frei verfügbar, ob du das in die Story postest oder nicht. Dann ist das okay, aber da wiege ich halt auch ab, lohnt sich das für mich, weil ich muss es ja trotzdem versteuern. oder ja, manchmal bekommt man halt auch einfach ein PR-Paket zugeschickt und man weiß es gar nicht. Von daher freut man sich ja irgendwo auch schon, aber manchmal wird man halt so überladen und ich brauche halt nicht alle Produkte, die ich zugeschickt bekomme. So, ich kann halt auch vieles nicht verwenden, weil manche Firmen irgendwie einen anschreiben, obwohl sie keine veganen Produkte haben. Und ich denke mir so, habt ihr euch einfach mein Profil durchgelesen? Also da steht ja sogar vegan. da fragt man sich manchmal echt so, das ist jetzt halt einfach so eine Massenmail, die irgendwie rausgegangen ist. Von daher antworte ich teilweise auf solche Nachrichten auch gar nicht, weil es ja irgendwie auch Zeitverschwendung. Ja, dann, wenn eine Kooperation zustande kommt und es mit dem Budget alles passt, dann wird meistens ein Kooperationsvertrag rausgeschickt, den schaue ich dann durch, wegen den rechtlichen Sachen wird dann unterschrieben, eingescannt und zurückgeschickt. Dann, wenn die Kooperation festgelegt ist, machen wir meistens einen Termin aus, entweder für das Posting oder für die Story. Das mache ich persönlich immer sehr gerne, also manche sind da so, ja, poste, wenn es dir passt, aber ich habe da immer gern so quasi ein Überblick in meinem Kalender allgemein, dass halt auch nicht zu viel Werbung in einer Woche ist oder halt mehrere Werbungen an einem Tag, dass es so ein bisschen verteilt ist und habe das einfach sehr gerne eingetragen, weil ich da so, ja, mein Ordnungsfreak da in mir rauskommt. Und dann wird ein Briefing zugeschickt, da steht dann drin, auf was ich alles achten muss, welche Key Facts quasi auf jeden Fall inbegriffen sein sollten oder manche Firmen sind auch so, ja nee, wir lassen das total dir, es ist dir frei überlassen, wie du das Bild umsetzt oder wie du die Story umsetzt, das ist natürlich, das freut mich immer, ich bin aber auch über ein Briefing froh, wenn ich nochmal so ein paar Key Facts habe, also da bin ich eigentlich relativ offen, oftmals wird aber hier auch vorher eine Freigabe erwünscht, also man muss die Story dann vorher zur Freigabe einreichen und ja, das mag ich persönlich nicht so gerne, weil ich es lieber so aus dem Moment heraus filme, aber ich kann es natürlich verstehen, wenn irgendwie mal schlechte Erfahrungen oder sowas gemacht wurde, dann mögen das die Firmen lieber, dass das Bild vorher halt abgenommen wird und es okay ist, dass das Bild quasi so und so umgesetzt wurde. Ja, über Kooperation hinaus steht natürlich jeden Tag an Posten. Also ich poste eigentlich jeden Tag, außer vielleicht mal freitags oder samstags. Das sind so ein der beiden Tage, wo ich halt kein festes Bild im Feed poste, aber Stories mache ich eigentlich jeden Tag. Klar nehme ich mir da auch mal einen Tag frei, aber da gehe ich später drauf ein. Da kommen nämlich noch ein paar Fragen zu. Aber für die Stories versuche ich halt immer irgendwelche aktuellen Themen anzusprechen oder Dinge, die mich beschäftigen und versuche euch da so ein bisschen interessanten Inhalt zu bieten, damit ihr meine Stories auch gerne schaut. Aber da habe ich so über die Jahre gelernt, dass ihr einfach so Alltagsstories und Sachen, die mich einfach beschäftigen, was so passiert, am interessantesten findet. Und ja, das freut mich auch einfach, dass ich mir da jetzt nicht irgendwie so einen Akt machen muss und irgendwie, keine Ahnung, gefühlt in den Schnee fahren muss, da ein Zelt aufbauen muss oder so. Das ist jetzt auch übertrieben, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, dann gehört natürlich Buchhaltung dazu. Also das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, sprich Steuern, also monatliche Umsatzsteuer, Rechnungen ablegen. Da habe ich halt so ein eigenes, ja, Ordnungssystem quasi halt auf meinem Laptop und speichere die natürlich noch extern. Unterlagen müssen natürlich auch alle aufgehoben werden. Ja, deswegen da immer Ablage und halt Belege aufheben, eventuell irgendwie eine Rechnung selber schreiben, wenn jetzt irgendwie der Beleg fehlt. Also klar, sowieso Rechnungen, die ich an Firmen rausschicke, schreibe ich selbst und sende diese zu, damit das überwiesen werden kann. Dann Rücksprache mit meinem Steuerberater halten, wenn da irgendwelche Rückfragen sind, nachdem ich die Unterlagen eingereicht habe, wenn da irgendwie was fehlt oder er irgendwie was genauer nachfragt, wo er denkt, hey, das Finanzamt könnte da irgendwas sagen. Dann sowas eben. Und dann gehört auf jeden Fall dazu Versicherungen. Dadurch, dass man ja selbstständig ist, muss man sich natürlich auch selbst krankenversichern. Und da kannst du natürlich entscheiden, hey, mache ich das privat oder mache ich das gesetzlich? Also ich habe mich privat versichern lassen, weil ich kann das natürlich auch alles von der Steuer absetzen, dass ich mich selbst versichere. Und da dachte ich mir so, hey, okay, wenn ich mich jetzt schon selbst versichern muss, dann möchte ich mich auch gerne privat versichern. Dann habe ich natürlich auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, falls ich irgendwann mal einen Unfall habe und nicht mehr arbeiten kann. Dann habe ich eine Rechtsschutzversicherung. Das beinhaltet so Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in einen Streit mit einem Unternehmen geraten würde, weil zum Beispiel irgendwelche Sachen nicht gezahlt wurden oder also meine Vergütung nicht gezahlt wurde oder ich zum Beispiel Ausfalle wegen Krankheiten oder so und die dann so sagen, ja, nee, aber das war jetzt vereinbart und so, sowas habe ich dann halt, dass ich da abgesichert bin. Und dann habe ich zusätzlich noch eine Bloggerversicherung, das ist extra quasi für Blogger von Hiscox, falls das jetzt einige interessiert, das ist eine Online-Versicherung und da sind eben so Sachen abgesichert, wie auch Laptop oder Kameras, also so Equipment, wenn es irgendwie kaputt geht oder geklaut wird. Genau. Und dann gibt es noch das Thema natürlich Altersvorsorge, dadurch, dass man das ja auch selber machen darf und nicht automatisch in die Rentenversicherung einzahlt. Also ich könnte natürlich auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, aber ich habe es jetzt aktuell so gehandhabt, dass ich eben mir Rücklagen bilde und spare und mein Geld anlege, dass ich da halt auf jeden Fall schon mal eine Altersvorsorge habe. Und dadurch, dass ich mir eigentlich sicher bin, dass ich nicht mein Leben lang diesen Beruf ausführen kann. Also ich wäre natürlich froh, würde mir natürlich Spaß machen, aber ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann mal so ein Ende hat oder vielleicht macht es mir auch gar keinen Spaß mehr und dann werde ich natürlich auch wahrscheinlich irgendwo festangestellt sein und dann werde ich da natürlich auf jeden Fall in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ja, das sind jetzt erstmal so die groben Sachen, wo ich mir hier Notizen zugemacht habe. Aber ihr habt mir super, super viele Fragen geschickt. Ich habe generell eure Fragen ein bisschen aufgesplittet und zwar kamen halt auch sehr viele Fragen, wie man anfängt, wo man anfängt, wie man sich eine Reichweite aufbauen kann. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich diese Fragen zum Thema Reichweite auf Instagram aufbauen in einer separaten Folge beantworten werde, einfach um euch ein paar Tipps zu geben für diejenigen, die auch gerne anfangen wollen oder das irgendwie vorhaben oder so ein bisschen strugglen. Ich möchte euch natürlich da gerne meine Tipps weitergeben, weil es absolut nichts Verwerfliches und Verwerfliches und man kann sich ja auch gegenseitig ein bisschen supporten. Deswegen kann ich euch da sehr gerne auch einen kleinen Einblick geben, beziehungsweise einen ausführlichen Einblick. aber ja, ich werde jetzt auch jetzt mal auf die anderen Fragen eingehen. Erste Frage, wie hast du dich überwunden, Kooperation zu zeigen oder in die Kamera zu sprechen? Das ist eine sehr gute Frage. Also anfangs, als ich mit Instagram angefangen habe, gab es ja Kooperationen noch gar nicht und es gab ja zum Beispiel auch noch keine Stories. Deswegen haben meine ersten Kooperationen eben nur über Feed-Postings stattgefunden, was mittlerweile ja sowieso weniger wird. Also die meisten Kunden buchen wirklich nur noch Stories, weil es einfach, du kannst viel mehr über das Produkt erzählen, du kannst das Produkt besser zeigen. Es kommt einfach irgendwie authentischer rüber, als wenn du das Produkt einfach so in dein Bild integrierst. Also natürlich ist immer so eine Kombination schön, weil halt auch die Postings generell mehr Reichweite erzielen als eine Story. Deswegen mittlerweile nur noch Stories. Aber wie habe ich mich dazu überwunden? Ich glaube, das war für mich gar nicht so das Ding, weil es einfach damals jeder so gemacht hat, angefangen hat, in den Stories zu reden. Und ich hatte halt auch schon Snapchat gemacht und da habe ich auch immer geredet. Deswegen bin ich dann halt einfach von Snapchat auf Instagram umgestiegen. Und klar, am Anfang war es so ein bisschen komisch, weil man halt so sein Gesicht in die Kamera zeigt. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, dadurch, dass ich das halt auch schon super lange gemacht hatte und so diese Phasen überwunden habe, wo alle meine Schulkollegen oder so sich drüber lustig gemacht haben, so, hey, guck mal, da ist die von Instagram, war ich so, okay, ich stehe da drüber und sollte man auch, weil solange du da jetzt nicht irgendwie dich nackig oder sowas zeigst, denke ich mir so, ja, was ist dein Problem? Schaust dir halt nicht an, wenn du es irgendwie lustig findest oder sonst irgendwas. Deswegen einfach machen und trauen. Ich finde, es kommt auch viel authentischer rüber, wenn man zur Kamera spricht und nicht einfach so Bilder postet. Da erfährt man viel, viel mehr von der Person. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du lieber selbstständig sein willst? Eine sehr gute Frage. Also, meine Eltern haben das ja von Anfang an mitbekommen und die unterstützen mich ja auch. Also mein Papa so in diesen rechtlich gesehenen Sachen mit Steuerberater und so, der hat da so ein bisschen mehr das Feingefühl für. Und meine Mama hilft mir halt beim Bildermachen zum Beispiel. Deswegen haben die das von Anfang an mitbekommen. Und klar war es so, okay, du willst es jetzt selbstständig machen. Schaffst du das von deinem Einkommen her, um dann alle deine Ausgaben zu stemmen? Und willst du nicht doch lieber in einem Festgehalt arbeiten? So? Aber habe ich so gemeint, nee. Mir macht das Spaß und ich konnte das halt über mein Studium weg beobachten. Und selbst mein Steuerberater, das sagt meine Mama mittlerweile nämlich auch, selbst mein Steuerberater hat zu mir gesagt, Caro, du wärst blöd, wenn du das nicht machen würdest und diese Chance nutzen würdest. Und deswegen, unterstützen mich meine Eltern da voll und ganz. Auch wenn du es nicht nutzt, wie läuft das mit einer Managementagentur ab und warum nutzt du es nicht? Also eine Managementagentur für diejenigen, die das nicht wissen. Es gibt quasi Managements, die ein Talent, also ein Influencer oder ein Content Creator managen und alle Aufgaben übernehmen, wie Buchhaltung, Kooperation verhandeln, neue Kooperationspartner anfragen, anschreiben und halt ja solche Sachen übernehmen. Und ja, warum nutze ich es nicht? Also ich bin halt generell jemand, mir macht diese Arbeit Spaß. Ich beantworte super gerne Mails. Ich bin gerne mit den ganzen Firmen in Kontakt. Deswegen möchte ich diese Arbeit irgendwie nicht abgenommen haben. Und ich hatte tatsächlich mal ein Management vor 3 Jahren. Und das war eigentlich ganz cool, weil ich halt im Studium war und da nicht so viel Zeit hatte, dann noch meine E-Mails abzuarbeiten. Und Management eben auch auf Firmen zugeht, die dich nicht von selber anfragen. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mit GHD zusammenarbeiten, dann fragen die das halt für einen an. Und ich finde, man selbst, klar, kann auch Kooperationen anfragen und auf Firmen zugehen, aber ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, hey, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, aber ich will auch Geld von dir. Und ein Management ist halt in einer ganz anderen Position, das irgendwie zu verhandeln und da Preise rauszuhandeln, die man vielleicht selber nicht macht. Aber mir macht es halt, wie gesagt, Spaß und ich bin auch eigentlich ganz gut darin, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen habe ich das bisher nicht gemacht. Zumal halt auch dazu kommt, dass du von dem Budget, was die für dich heraushandeln, von der Firma, 20% bzw. manchmal auch 25% abgibst. Also klar, die müssen ja von auch irgendwas leben und deswegen ist es absolut legitim. Aber ich denke mir halt so, ich kann es auch selber aushandeln und habe dann halt nicht diese Abgaben. Deswegen habe ich das bisher nicht gemacht. Hat man ein monatliches Festgehalt? Ja, das wäre schön. Ja, man leider nicht. Also jeder Selbstständige muss da sich quasi immer so von Monat zu Monat hangeln und hat kein Festgehalt. Aber dadurch, dass ich halt auch teilweise feste Kooperationspartner habe, die ich schon über einen längeren Zeitraum habe, kann ich das immer so ganz gut abschätzen, dass ich halt so weiß, okay, ich habe auf jeden Fall meine monatlichen Ausgaben abgedeckt und noch einen Puffer oder so. Generell dadurch, dass ich ja auch Rücklagen gebildet habe, hatte ich jetzt noch nie Existenzängste. Das war nämlich auch eine Frage. Hast du manchmal Existenzängste? Und nee, das hatte ich echt noch nie. Also es gab jetzt noch nie einen Monat, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich habe jetzt so wenig verdient, das ist ganz schlimm. Ich muss jetzt an meine Ersparten oder so. Nee, das auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, kein monatliches Festgehalt. Hier auch eine Frage, wie sicher ist dein Einkommen, beziehungsweise wovon ist es abhängig? Also es ist nicht sicher, kein Selbstständiger kann sich sicher sein, kein Influencer. Zum Beispiel auch bevor Corona kam oder als Corona kam, war ich halt auch so, oh Gott, was passiert jetzt? Fahren die Firmen alle ihre Marketing-Strategien zurück? Wollen die jetzt kein Influencer-Marketing mehr machen? Und ich hatte tatsächlich auch ein paar Kooperationen, die dadurch abgesagt wurden, was natürlich dann auch ja hohe Beträge sind, die mir dann quasi abhanden gekommen sind. Aber ja, wovon es abhängig ist, also natürlich von der Reichweite, also von der Followerzahl. Das berechnet sich dadurch, weil je mehr Reichweite du hast, desto mehr Geld kannst du quasi verlangen. Aber es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie groß ist die Firma. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, Coca-Cola ist, die können natürlich mehr zahlen als irgendwie ein Start-up, was ich natürlich auch verstehe. Aber trotzdem muss ich auch so den Firmen untereinander ein bisschen fair bleiben, dass ich nicht sage, hey, ich mache jetzt das eine für quasi die Hälfte, weil es ist trotzdem dieselbe Arbeit für mich. Von daher, ja, solche Sachen spielen auch eben mit rein. Und ja, ab wann kann man wirklich davon leben? Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es kommt auch immer sehr auf die Connections drauf an, die man als Influencer hat. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, in Berlin oder sowas lebst oder München, da hat man irgendwie nochmal so einen ganz anderen Draht auch zu anderen Influencern, die man irgendwie untereinander sich, mit denen man sich connecten kann oder auch mit Agenturen, die man besuchen kann. Da ist man irgendwie in einem ganz anderen Netzwerk, aber ich würde jetzt so sagen, ab 50.000 könnte man da schon ja hauptberuflich von leben. Es gibt auch welche, die machen das mit 30.000 oder mit 40.000. Also es kommt halt wirklich immer drauf an, auch wie aktiv ist deine Community. Also wenn du jetzt einen kleinen Account hast, aber super viele Views, dann kannst du natürlich auch mehr verlangen als irgendwie ein großer Account, der aber weniger Views in deinen Stories oder so hast. Deswegen, da spielen sehr viele Faktoren mit rein. Ja, aber so ab 50.000 würde ich schon sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, davon leben zu können. Natürlich, wenn du einen kleineren Account hast und halt super viele Kooperationen machst, also so jeden Tag, dann kannst du vielleicht auch sogar so viel verdienen wie jemand, der halt nur ein, zwei Kooperationen macht und einen größeren Account hat. Also das spielt halt auch zum Beispiel mit rein. Und wie gesagt, hier die Frage, hast du manchmal Existenzängste? Also nein, bisher hatte ich das echt noch nicht und da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Wie groß ist der Unterschied zwischen guten und schlechten Monaten? Also es kam natürlich auch eine Frage, so ja, wie viel verdienst du im Monat? Wie viel verdienst du mit einer Story, mit einem Post? Ich möchte das gar nicht so runterreden, beziehungsweise auch nicht so sagen, ja, darüber redet man nicht. Deswegen kann ich euch jetzt einfach mal so eine grobe Richtung geben, was halt so ein Unterschied ist zwischen einem guten und einem schlechten Monat. Also es können halt schon so 5.000 Euro sein, wenn es, was so eine Spanne ist, wenn es mal einen, in Anführungszeichen, schlechten Monat gab. Wie findest du Freunde, da du zum Beispiel nicht im Büro bist? Auch eine sehr gute Frage. Also klar, man connectet sich ja so gegenseitig über Instagram und auch wenn man jetzt in einer größeren Stadt wohnt, da gibt's ja mehr Influencer, also Berlin oder Hamburg oder München, da gibt's natürlich super viele, da ist es halt auch einfach praktisch, gegenseitig Fotos zu machen oder mal in den Stories zu erscheinen. Bei mir hier in der Gegend gibt's leider nicht so viele. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass meine ganzen engen Freunde mit Instagram überhaupt nichts am Hut haben. Und ich habe halt lieber so ein paar enge Freunde als einen super großen Freundeskreis. Also ich habe so 5 super enge Freunde und mit denen bin ich jeden Tag in Kontakt und wir erzählen uns alles so. Und deswegen muss ich jetzt mal unbedingt meinen Freundeskreis nicht noch großartig erweitern. Freue mich natürlich auch immer, wenn ich irgendwie mal Leute über Instagram kennenlerne oder zum Beispiel auch unabhängig von Corona geht man ja eigentlich auf super viele Events, Fashion Weeks oder irgendwelche Produktevents von Firmen, wo man eingeladen ist. Und da lernt man natürlich dann auch neue Leute kennen, die man dann meinetwegen als Freunde bezeichnen kann. Aber das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich da über Instagram irgendwie Freunde finde. Fehlt dir nicht manchmal eine feste Tagesstruktur? Nee, muss ich eigentlich sagen, fehlt mir nicht, weil ich habe ja so meine festen Aufgaben, die jeden Tag anstehen. Und ich bin auch tatsächlich froh darüber, dass ich meinen Tag so selber einteilen kann und aufstehen kann, wann ich mag. Also nicht, dass ich jetzt bis 10 Uhr schlafe, aber ich stehe halt jeden Tag so um 8.30 Uhr auf und gehe um 12 Uhr ins Bett. Das ist so meine Routine irgendwie. Und es gehört halt so viel dazu, wo man gar nicht drüber nachdenkt, dass was da alles dahinter steckt. Deswegen habe ich da nie Langeweile oder so. Und ich hatte ja nie irgendwie so eine feste Tagesstruktur. Also seitdem ich halt studiere, klar, hatte ich meine Vorlesungen und so, aber trotzdem war es ja auch nicht so eine feste Tagesstruktur von wegen, ich muss um 8 Uhr im Büro sein oder so. Deswegen, das fehlt mir absolut nicht. Aber dadurch, dass ich halt generell sehr organisiert bin und mir für alles To-Do-Listen mache und das so strukturisiert angehe, bin ich jetzt halt auch niemand, der irgendwie in so ein Loch fällt und sich so voll gehen lässt und sich so denkt, ja, okay, ich kann ja aufstehen, wann ich will und ich kann machen, was ich will. Deswegen, nee, das habe ich eigentlich ganz gut im Griff. Wie viele Stunden investierst du pro Tag bzw. pro Woche? Gott, ich habe mir das noch nie so irgendwie ausgerechnet. Wenn ich dann so meine Handy-Screen-Time anschaue, dann sind das halt so 10 Stunden. deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das mindestens 8 Stunden pro Tag sind. Also so ein typischer Arbeitstag eben, den ich investiere. Klar, halt auch noch mit Laptop-Zeit und so. Also es ist, ich würde schon sagen, dass es mehr als ein 9-to-5-Job ist, weil man eben auch am Wochenende arbeitet. Das ist nämlich auch eine Frage, hast du auch mal Wochenende oder nimmst du dir zwischendurch auch mal einen Tag für dich? Also nee, man hat eben als Selbstständiger kein Wochenende. Klar kann ich jetzt sagen, hey, ich arbeite am Wochenende nicht und poste jetzt nichts in den Stories, aber am Wochenende sind halt auch die meisten aktiv und sehr viele Kooperationen wollen halt am Wochenende eine Story gebucht haben, deswegen hast du kein typisches Wochenende. Und es ist schwer, eine Grenze zwischen Beruf und Privatleben zu schaffen, weil ich ja quasi mein Privatleben auf Instagram teile und davon lebt ja irgendwo mein Instagram-Account, dass ich mich und meine Persönlichkeit quasi zeige und über meine Probleme spreche, über das, was mich beschäftigt und was mir passiert und so. Und ja, damit muss man halt irgendwie leben und es ist manchmal schwierig, dass ich mir auch so denke, okay, ich habe heute irgendwie, heute geht's einfach nicht. Man hat so eine innere Blockade und es ist auch schwer, jeden Tag irgendwie präsent zu sein, weil es auch mal Tage gibt, wo man sich irgendwie nicht gut fühlt oder was einen beschäftigt und dann kann ich nicht auf, hey, ich bin so happy und alles ist so super gut tun und ihr wisst ja auch, dass ich auch mal solche Tage teile und das absolut legitim ist und selbst wenn ich jetzt mal sage, hey, ich mache heute ein bisschen weniger, weil ich zum Beispiel zu meinen Großeltern fahre oder ich heute einfach mir es nicht gut geht und nicht so viel posten möchte, dann versteht das auch jeder mittlerweile. Also das ist ja total legitim, aber es ist auf jeden Fall mehr als nur ein 9-to-5-Job wie ein typischer Bürojob, weil bei mir fängt es halt morgens an, ich nehme mein Handy und es geht los mit Kommentare beantworten und kommentieren und dieser Tag hört eben auch damit auf, dass ich abends um 8 Uhr poste und nicht sagen kann, hey, ich habe jetzt um 5 Feierabend und mache jetzt nichts mehr. Also klar, ich könnte auch um 5 Uhr posten, aber viele sind halt da auch noch beruflich aktiv und dann würde das halt auch nicht so viel bringen. Ja, deswegen, klar, ich kann währenddessen auch eine Serie schauen oder so, aber trotzdem ist so immer der Gedanke halt, ja, ich bin jetzt trotzdem noch aktiv und arbeite, auch wenn sich's manchmal einfach nicht so anfühlt. Was ist das Schwierigste beim Influencer-Beruf? Ja, ich glaube einfach zu sagen, hey, okay, ich brauche jetzt auch mal Zeit für mich und sich das irgendwie so einzugestehen, dass man halt auch nicht jeden Tag irgendwie aktiv sein kann. Das habe ich wirklich sehr, sehr lange gebraucht, da irgendwie so einen Mittelweg zu finden, weil ich mich auch sehr schnell unter Druck setze. Und ja, schwierig ist natürlich auch, dass man immer authentisch bleibt. Also was heißt schwierig? Aber dass man sich halt nicht einfach für jedes Produkt irgendwie vor die Kamera stellt oder das in die Kamera hält, das verstehen halt auch viele nicht, weil es ist ja trotzdem noch mein Gesicht, was dahinter steht. Und deswegen würde ich halt auf gar keinen Fall irgendeine Kooperation eingehen, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Und natürlich so Sachen wie, ja, geldliche Sachen, die halt dazu kommen, wie Steuern zahlen, Versicherungen, das alles so handhaben, das ist natürlich auch nicht immer einfach. Was ist anstrengender, dein Job jetzt oder die Uni? ja, ich würde schon sagen, mein Job jetzt, weil die Uni, da ging es halt, klar, es ging um meinen Abschluss, aber es ging halt nicht um Geld. Und jetzt ist es halt meine Existenz und deswegen würde ich schon sagen, dass es allein auch mental anstrengender ist als die Uni. Also mein Job ist auf jeden Fall nicht körperlich anstrengend, aber es ist auf jeden Fall psychisch anstrengend. Das kann ich auf jeden Fall, ich glaube, es kann jeder Influencer bestätigen. Wie sieht es mit den Steuern aus? Ist das sehr kompliziert? Ich persönlich habe ja einen Steuerberater, deswegen handhabt der das alles und da bin ich auch sehr froh drüber. Also klar, ich bezahle ihn dafür, dass er das macht. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das sehr kompliziert ist, weil ich mich noch nie so genau damit auseinandergesetzt habe. Ich gebe ihm halt meine Unterlagen, also sortiere das alles nach Ausgaben und Einnahmen, nach meinen Kontoauszügen und halt irgendwie Barausgaben an Belegen und dann macht er das alles. Wie lerne ich, wie ich was absetze und versteuere? Ja, das spielt ja so ein bisschen damit rein. Also ich habe mir das alles so ein bisschen selbst angeeignet, beziehungsweise halt mit meinem Steuerberater darüber geredet, der sich da so reingefuchst hat. Also klar, erstmal musst du alles absetzen und versteuern, was du einnimmst. Also jede Vergütung und Kooperation, die bezahlt ist, musst du absetzen und versteuern. Und eben auch die ganzen Produkte, die du für Kooperationen zugesendet bekommst, die musst du versteuern. Und was du absetzen kannst, natürlich alle Ausgaben, die du für dieses Unternehmen machst. Also du kannst absetzen dein Laptop, dein Handy, dein Handyvertrag. Wenn du ein Büro hast, dann Ausgaben, wenn du irgendwo hingefahren bist für ein Shooting, wenn du irgendwo essen warst und jemanden zum Essen eingeladen hast. Deine Versicherungen, dann Büromaterialien, alles, was du so dafür kaufst, kannst du absetzen. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich kaufe mir eine Chanel-Handtasche, weil die benutze ich für meine Fotos. Das wäre natürlich schön. Da gibt es natürlich auch Grenzen, wo das Finanzamt dann sagt, hey, nee, das mache ich nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Eva in München essen gehe und wir halt Fotos machen, dann kann ich das quasi steuerlich absetzen. Genau. Und die letzte Frage, was ist das Wichtigste, was man vor einer Selbstständigkeit beachten muss? Also auf jeden Fall, so klar, ich rede jetzt hier nur von der Selbstständigkeit als Influencer, dass man sich halt bewusst ist, dass man viele Ausgaben hat und man muss doch das auch erstmal alles so reinbekommen. Also der Staat schenkt einem da nichts. Also wie gesagt, ich habe ja aufgezählt, was alles dazu kommt. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Versteuern von Produkten. Also klar, das hart verdiente Geld ist auch schnell wieder weg und deswegen sollte das einem auf jeden Fall bewusst sein, dass das nicht einfach nur ist, hey, ich kann super, super viel Geld damit machen, sondern ich habe auch halt auch sehr viele Abgaben und muss mich um sehr viele Dinge selbst kümmern, wie Versicherungen und Kooperationen und Community Management. Genau, ja, ich hoffe, es hat euch jetzt einen kleinen Einblick gegeben. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier geredet habe, weil mein Handy weggelegen hat. 37 Minuten. Das geht doch noch. Ich dachte, das wird irgendwie länger. Aber ich möchte auch nicht, dass die Folge hier irgendwie explodiert. Deswegen habe ich sehr bewusst aufgeteilt, dass in der nächsten Folge dann Tipps, wie man sich eine Reichweite aufbauen kann. Also da kamen wirklich sehr, sehr viele Fragen zu und die möchte ich euch natürlich sehr gerne beantworten. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch dieser Einblick in die Selbstständigkeit und in mein Beruf als Influencer gefallen. Und falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir, wie gesagt, immer auf Instagram schreiben. Ich antworte immer auf Nachrichten, versuche so schnell wie es geht zu antworten. Und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, Morgen oder Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört.